Zur heutigen Kaffeepause hat sich Dr. Dennis Metz, Gründer und CEO von Othermo, zu mir an den Kaffeetisch gesetzt. Der Kaffee dampft in unserem schönen Altbaubüro und die Kekse stehen bereit. Die Sonne scheint uns auf den Kaffeetisch. Dennis, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, zu uns zu kommen und mit mir Kaffee zu trinken. In unregelmäßigen Abständen lesen unsere Nutzer über Othermo, das Unternehmen, das du 2018 gegründet hast. Bevor wir einsteigen, wollen wir dich unseren Zuhörern vorstellen. Wir wollen also wissen, mit wem haben wir es hier zu tun. Verrat uns doch mal, wie dich dein bester Schulfreund vorstellen würde.
Ja, hallo Andreas, hallo liebe Zuhörer, danke für die Einladung erstmal. Mein bester Schulfreund würde mich vermutlich als miserablen Fußballer beschreiben, aus der Vergangenheit heraus. Er würde mich als technologisch sehr interessiert beschreiben und als wahrscheinlich Lieblingsnachhilfelehrer für das Fach Mathe beschreiben.
Mathe passt so ein bisschen zu deinem ursprünglichen Studiengang. Diplomkaufmann bist du. Du hast promoviert auch in Betriebswirtschaft, wenn ich das richtig erinnere. Warst bei einer großen deutschen Bank und hast dann irgendwann ein Hardwareunternehmen gegründet. Was war für dich die Absicht, ein Hardwareunternehmen zu gründen, das Heizungskeller digitalisiert?
Die Hardware ist tatsächlich nur Mittel zum Zweck für uns, sondern das eigentliche Thema, was wir tun wollen, ist Optimierung. Das heißt, Energieanlagen optimiert zu betreiben. Das war die Gründungsidee hinter Othermo, deswegen auch der Name Optimized Thermal Operations, also irgendwo immer das Thema Wärme und Optimierung der Wärmekette im Fokus. Und das Thema Hardware kam eigentlich nur dazu, weil wir ein Mittel gebraucht haben, um überhaupt zu verstehen, was dort im Heizungskeller passiert oder in der Energiezentrale. Und dort sind wir immer wieder über die gleiche Herausforderung gestolpert, dass es einfach unglaublich schwierig und sehr teuer und kostenintensiv ist, Daten aus den Kellern, aus den Energiezentralen rauszubekommen und daran ganz viele Projekte gestorben sind. Nicht, weil dort keine Optimierung möglich ist, sondern weil wir es jedes Mal wieder mit einem Einzelprojekt zu tun hatten, was natürlich die Kosten dann sehr, sehr stark treibt. Und das war für uns so ein bisschen, beziehungsweise die Erkenntnis daraus war für uns dann der Startschuss, tatsächlich zu sagen, nein, wir müssen dieses Problem erstmal irgendwo begegnen oder lösen, dass wir halt auf einfache Art und Weise an diese Daten, an die Informationen aus den Kellern kommen.
Also gestartet mit der Absicht, etwas zu optimieren, ohne zunächst einmal die Hardware im Blick zu haben und dann gemerkt, die Hardware ist der Schlüssel dazu, wirklich das zu tun, was wir tun wollen, nämlich optimieren.
Ganz genau, ganz genau.
Und die Hardware habt ihr dann selbst entwickelt?
Die Hardware haben wir selber entwickelt, genau. Wir haben damals dann, das war 2018, 2019, die ersten Piloten gebaut mit Standard-Industriekomponenten, haben dann kleine Schaltschränke gebaut und haben dabei halt festgestellt, zum einen ist es sehr, sehr aufwendig auf die Art und Weise und zum anderen mal hat uns auch der Datenumfang einfach nicht ganz gepasst. Die Schwierigkeit war einfach so ein bisschen, dass man mit sehr begrenzten Informationen dann einfach nicht tief genug in die Optimierung einsteigen konnte. Und das hat dann den Anstoß bei uns gegeben, tatsächlich in die eigene Entwicklung zu investieren. Das heißt, ein eigenes Gateway zu bauen, also eine eigene Box, die dann in den Heizungskeller oder in die Energiezentrale gehängt wird. Und die dann in der Lage ist, sich herstellerübergreifend mit all den Komponenten dort zu verbinden, die dort verbaut sind. Das heißt auch nicht nur der zentrale Erzeuger, wie ein Gaskessel, ein Blockheizkraftwerk oder ein Pelletkessel, sondern auch alles das, was man sonst typischerweise noch dort findet. Zähler, Pumpen, Druckhalteanlagen, also alles das, was dazugehört, um Wärme in Gebäude oder in Quartiere zu liefern.
Das klingt alles sehr abstrakt. Was passiert konkret, wenn ihr einen Heizungskeller digitalisiert? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, unsere Box wird dort in den Keller gehängt. Dann die bringt ein integriertes Mobilfunkmodem für die Verbindung direkt mit, um es möglichst einfach alles zu machen. Dort gehen wir dann ganz klassisch über LTE in die Cloud bzw. ins Rechenzentrum. Und lokal verbinden wir uns dann mit den gesamten Komponenten, die dort verbunden sind, über die verschiedenen Schnittstellen. Und das ist so ein bisschen das Spannende. Jede Anlage, die jünger ist, also knapp 20, 25 Jahre, hat irgendeine Art von Stecker. Aber ich vergleiche das immer ein bisschen, wie das mit den Handys noch vor 10 Jahren war. Jedes Handy hat immer sein eigenes Ladekabel mitgebracht. Und man hat dann so ein Sammelsurium an Steckern zu Hause. Und genauso ist es auch bei den Heizungsanlagen. Das heißt, jeder Hersteller hat so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht und braucht eine andere Art der Verbindung. Und das macht es auch gerade wiederum so schwierig, in die Digitalisierung dort in den Kellern zu gehen, weil die Hersteller alle ihre eigenen Lösungen haben, die aber untereinander nicht kompatibel miteinander sind. Und sobald ich jetzt ein Portfolio an Immobilien habe, dann habe ich am Ende des Tages 10 Einzellösungen. Das macht es natürlich als Betreiber dann unglaublich schwierig, dort einen Überblick zu behalten und sinnvolle Maßnahmen abzuleiten. Und dort haben wir halt eine Lösung entwickelt, mit der wir herstellerübergreifend kommunikativ auch mit den Anlagen sprechen können. Also nicht nur Daten rausholen, sondern auch direkt einen Rückkanal schaffen, um tatsächlich diese Erkenntnisse, die man gewonnen hat, dann wiederum zu nutzen, um beispielsweise die Parametrierung der Anlagen zu verbessern.
Das heißt konkret, ich mache das jetzt an einem Beispiel, ich als Wohnungsunternehmen habe einen Buderus, einen Wolf und einen Fissmann-Kessel verbaut, die könnt ihr alle auslesen, die Daten kommen zu mir und ich kann von meiner Schaltzentrale auch über Othermo dann den Kessel ansteuern und sage, mach mal 3 Grad mehr, mach mal 3 Grad weniger.
Das ist richtig so, genau.
Das ist also der Rückkanal, den ihr habt.
Das ist der Rückkanal, dass man tatsächlich aus der Ferne, das ist so ein bisschen wie ein verlängerter Arm in den Heizungskeller rein, all die Parameter, die man auch auf dem Bedienmodul oder der Bedieneinheit sieht, dass man die aus der Ferne entsprechend auch anpassen kann. Tatsächlich haben wir hier dann aber relativ schnell festgestellt, dass es noch nicht wirklich ausreichend ist. Das heißt, nur die Möglichkeit des Ferneingriffs zu geben, ist für viele Betreiber nicht ausreichend, weil ich brauche immer noch einen sehr, sehr hohen Sachverstand, wie funktioniert die Heizungsanlage überhaupt. Und natürlich das nochmal verkompliziert damit, dass ich viele verschiedene Anlagen in meinem Bestand typischerweise habe und auch so zumindest die Erfahrung, die meisten Monteure ein ganz anderes Mindset haben. Die meisten Monteure werden irgendwo beurteilt danach, wie oft geht denn eine Anlage in die Störung. Das heißt, die werden nicht nach einer Anlageneffizienz bewertet, sondern die werden danach beurteilt, naja, wie oft musste denn jemand hinfahren und sich mit dieser Anlage auseinandersetzen und haben von daher eine ganz, ganz andere Zielsetzung. Und auch bei dem Verwalter ist es häufig so, dass der sich natürlich vor allem anschaut, naja, wie oft beschwert sich denn jemand darüber, dass es dort im Gebäude möglicherweise zu kalt ist oder zu Problemen gekommen ist. Und da haben wir einen gewissen Interessenskonflikt und den gilt es einfach an dieser Stelle zu managen. Das heißt wirklich zu schauen, was muss ich in dieser Heizungsanlage einstellen oder tun, um optimale oder einen möglichst optimalen Betrieb der Anlage sicherzustellen und das diesen sicheren Betrieb dann auch zu gewährleisten über die Zeit hinweg. Weil was passiert ansonsten? Jemand geht in den Heizungskeller, dreht am Drehregler und ich bin wieder da, wo ich vorher war. Das heißt, Thema Nummer 1 ist ganz klar, Probleme identifizieren oder schlechte Einstellungen zu identifizieren und das möglichst nicht in einer 1-zu-1-Betrachtung, sondern über das gesamte Portfolio hinweg und dann dauerhaft sicherzustellen, dass diese Anlagen optimiert betrieben werden, also mit optimalen Parametern betrieben werden.
Und dadurch CO2 einsparen.
Und dadurch Energie und CO2 einsparen, ganz genau.
Das heißt, ihr müsst mit eurem Produkt zum einen das, ich sag mal, globale Kundeninteresse, nämlich CO2 einzusparen oder die Heizkosten oder die Betriebskosten für eine solche Anlage zu reduzieren, berücksichtigen und auch denjenigen, der, wenn denn dann praktisch an der Anlage arbeitet, nämlich der Monteur oder der Techniker. Das ist also ein bisschen eine Querschnittsfunktion, die euer Produkt dann erfüllen darf.
Das macht es, glaube ich, auch so schwierig in der Optimierung, weil man tatsächlich mehrere Ziele verfolgt. Man verfolgt ja auf der einen Seite das Ziel der Versorgungssicherheit im Gebäude. Also das heißt, niemand soll in einer kalten Wohnung sitzen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch die Kosten so weit wie möglich reduzieren. Das heißt, so wenig Energie wie möglich ins Gebäude reinbringen. Und das macht es natürlich schwierig, vor allem, weil wir auch mit Gebäuden aus dem Bestand zu tun haben oder primär ja eigentlich Gebäude im Bestand digitalisieren und dort beispielsweise auch die hydraulische Situation nicht immer, viele Gebäude sind einfach hydraulisch nicht abgeglichen, was dann zu Versorgungsproblemen im Gebäude führt.
Du hast das schon angedeutet, Wohnen. Ihr habt 2 renommierte Wohnungsunternehmen auch als Gesellschafter mit bei Othermo. Warum sind diese Gesellschafter für euch denn eher dienlich statt hinderlich? Also es ist konkret GWH und Vonovia.
Genau. Ja, die sind extrem hilfreich für uns natürlich, weil wir sind angetreten mit einem Stück Technologie. Das heißt, Technologie in unserem Fall, wir können herstellerübergreifend diese Heizungsanlagen digitalisieren und optimieren. Aber zu einem Produkt gehört ja noch viel, viel mehr. Es muss in die Prozesse der Wohnungswirtschaft oder der Immobilieneigentümer reinpassen. Und das beginnt bei der Fragestellung tatsächlich, wie komme ich überhaupt in den Heizungskeller rein? Das heißt, es muss ein möglichst einfacher Prozess der Installation, der Inbetriebnahme sein. Wenn ich überall den Doktor der Informatik in den Heizungskeller schicken muss, dann stirbt das Projekt schon relativ schnell an der Türschwelle aufgrund der hohen Kosten. Das heißt, ganz klar, man braucht einen Prozess. Wie kommt das möglichst einfach, möglichst in der Breite in die Immobilien überhaupt erstmal rein? Dann brauche ich ein Betriebskonzept, was die vielen Interessen der Wohnungswirtschaft dort auch widerspiegelt und am Ende des Tages auch den Mieter nicht vergisst, dass den Interessenskonflikt mit Versorgungssicherheit und Kostenreduktion habe ich ja gerade schon kurz angesprochen. Aber dort gibt es natürlich noch viele weitere Themen, die berücksichtigt werden müssen, wenn es um das Thema der Heizungsanlage im Gebäude geht. Ja, und schlussendlich ist dann natürlich auch noch so ein bisschen die Frage des Business Cases. Warum sollte ich als Wohnungswirtschaft das Ganze überhaupt tun und was treibt mich an? Und das war jetzt schlussendlich für uns auch die Veranlassung, mit der GWH zusammenzugehen, die tatsächlich unsere Lösung als vollumlagefähiges Produkt der Wohnungswirtschaft über ihre Tochter Systeno dann auch anbietet, dass dort die Hemmschwelle so ein bisschen genommen wird, wie kann ich jetzt überhaupt loslegen mit der Digitalisierung und um halt ein möglichst sinnvolles Konstrukt zu finden, dass man halt am Ende des Tages, glaube ich, eine Win-Win-Situation schaffen kann. Das heißt, das ist sowohl aus Vermietersicht eine interessante Lösung, da ich keine oder nur sehr geringe Investitionskosten habe und am Ende des Tages davon profitiere, wenn die CO2-Kosten reduziert werden. Ich komme auf dem Krempfad einen Schritt weiter nach vorne, verschaffe mir also auch wieder ein bisschen Freiheit und habe eine signifikant bessere Datenbasis, um dann die Entscheidung zu treffen, was mache ich denn danach? Kommt die Wärmepumpe? Was für eine Wärmepumpe kommt überhaupt rein? Um da einfach Transparenz zu schaffen. Und klar, der Mieter profitiert am Ende des Tages davon, dass vor allem der Energieverbrauch im Gebäude gesenkt wird. Zweitens aber in der Regel auch der Vermieter einen viel besseren Service rund um Heizungsanlage anbieten kann. Das heißt, wenn es zu einer Störung kommt, dann haben wir nicht die klassische Kette, dass der Mieter irgendwann anruft und sagt, oh, bei mir ist es aber kalt, sondern idealerweise ist der Schaden behoben, bevor der Mieter es überhaupt merkt.
Jetzt hast du es schon angedeutet, dass ihr über Systeno in die Wohnungswirtschaft kommt. Ist das in diesem Fall so, dass die anderen Wohnungsunternehmen gucken, wer arbeitet denn schon damit, und wenn es dann ein oder zwei renommierte Unternehmen gibt, dann sagen die, okay, das ist sowas wie der Proof of Concept, die strahlen Vertrauen aus, wenn die das machen, dann können wir das auch, oder beäugt man sich in der Wohnungswirtschaft da eher kritisch und sagt, oh, wenn die das machen, dann, wie erlebt ihr das?
Sehr, sehr positiv in dem, also sehr positiv. Ich glaube, es gibt natürlich auch bei der Wohnungswirtschaft einen gewissen Wettbewerb, aber häufig durch die regionale Aufstellung vieler Unternehmen ist es, glaube ich, nicht wie in vielen anderen Branchen ein harter Verdrängungswettbewerb. Die Zusammenarbeit mit der Vonovia und der GWH haben uns signifikant geholfen, das Produkt weiterzuentwickeln, das heißt wirklich zielgerichtet auf die Wohnungswirtschaft auszurichten, und zeigen natürlich auch, dass das am Ende des Tages nicht nur eine Pilotlösung ist, die einen schönen Leuchtturm widerspiegelt, sondern es eine Lösung ist, die auch im großen Flächeneinsatz, im Rollout funktioniert.
Wir erleben ja auch gerade in der Wohnungswirtschaft diese Trendwende weg hin zum energetischen Sanieren mit Dämmung und dergleichen, hin zu minimalinvasiven Maßnahmen wie beispielsweise den digitalisierten Heizungskeller. Merkt ihr das auch am Auftragseingang, dass es da ein anderes Bewusstsein mittlerweile gibt?
Ja, definitiv. Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren rein. Zum einen mal sind wir natürlich auf der ganzen Zeitleiste jetzt schon dem Jahr 2045 wieder einen Schritt näher gekommen. Und so langsam, glaube ich, dringt das auch in die Breite vor, dass hier etwas passieren muss. dann ist es so, dass natürlich auch viele Leuchtturmprojekte, die vor ein paar Jahren begonnen wurden, sich irgendwo so ein bisschen gezeigt hat, was funktioniert wirklich, was funktioniert vielleicht nicht so gut, wo hat man hohen Aufwand, um CO2 einzusparen und was lässt sich vielleicht wirklich auch in der Fläche minimalinvasiv einsetzen. Und ich glaube, die Erkenntnis daraus ist so ein bisschen, dass viele Maßnahmen am Gebäude tatsächlich mit sehr, sehr hohen Kosten einfach verbunden sind und häufig dann nicht die Einsparungen gebracht haben, die man sich erhofft hat. Und auf der anderen Seite, gerade digitale Lösungen wie unsere beispielsweise, aber da gibt es ja noch andere, haben halt gezeigt, dass sie minimalinvasiv tatsächlich dabei unterstützen können, den ersten Schritt zu gehen, dort die ersten Einsparungen zu realisieren und parallel dazu dann auch die Datenbasis schaffen können, um das weitere Vorgehen datengetrieben besser planen zu können.
Jetzt wissen wir, bis 2045 haben wir noch 20 Jahre, da kann noch eine Menge passieren. Ihr seid darauf spezialisiert, die Energieerzeugung mit fossilen Brennstoffen zu digitalisieren und dann zu optimieren. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft haben rund 60% der Mehrfamilienhäuser in Deutschland fossil befeuerte Zentralheizungen, also noch ein großer Markt. Und gleichzeitig wissen wir, 2045 ist das Verbrenner aus sozusagen für die Energieerzeugung in der Wohnungswirtschaft da. Womit beschäftigt sich Thermo also in 20 Jahren, wenn es dann keine fossilen Brennstoffe mehr geben wird, die Energie erzeugen?
Ich würde gar nicht sagen, dass wir einen Fokus haben auf fossile Erzeugung. Das kommt einfach daher, das ist die am weitesten verbreitetste heute. Das heißt, wenn man sich heute einen typischen Heizungskeller anschaut, dann ist das eine Gaszentralheizung. Aber wir sind uns alle bewusst, das ist ein aussterbendes Modell. Und tatsächlich ist es so, dass Gebäude, die eine Wärmepumpe beispielsweise haben, energetisch viel spannender auch aus unserer Sicht sind, weil dort viel mehr Optimierungspotenzial besteht. Das heißt, wenn man sich beispielsweise das Thema Wärmepumpe anschaut, dort habe ich variable Einflussfaktoren wie dynamische Netzentgelte, wie variable Strompreise beispielsweise. Ich habe vielleicht eine PV-Anlage auf dem Dach. Ich habe vielleicht ein Speichervolumen, was ich unten im Keller nutzen kann. Das heißt, die Vielfalt der Dinge, die dort unten im Heizungskeller passieren können, die steigt natürlich extrem an. Und das sind, glaube ich, auch Themen, die aus unserer Sicht extrem spannend sind, weil sie halt tatsächlich aus diesem reinen Versorgungsthema, was wir heute überwiegend antreffen, irgendwo eine Spielwiese machen für energetische Optimierung und damit auch aus Gebäudeeigentümersicht, glaube ich, spannendes Potenzial für die Zukunft bieten.
Kann euer Gateway Wärmepumpe?
Unser Gateway kann Wärmepumpe, unser Gateway kann auch Fernwärme und tatsächlich ist es so, dass aktuell knapp ein Drittel aller neuen Anlagen, die aufgeschaltet werden, sind Fernwärmestationen. Wärmepumpen sind noch in der klaren Unterzahl, aber was wir auch tatsächlich sehen, es wird deutlich mehr. Vor 2-3 Jahren war die Wärmepumpe noch das Leuchtturmprojekt und was wir inzwischen sehen, ist, dass die Wärmepumpe deutlich mehr in der Fläche ankommt und der Weg wird auch weitergehen. Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass die Wärmepumpe ein sehr, sehr sinnvolles Instrument in der Wohnungswirtschaft ist, um die Dekarbonisierung zu erreichen. Die große Schwierigkeit, die ein bisschen mit der Wärmepumpe einhergeht, ist natürlich die Komplexität, die hinten dran steht. Das heißt, bei einer Gasheizung stecke ich einen Kubikmeter Gas rein und da kommen irgendwie immer 10 Kilowattstunden Wärme hinten auf irgendeine Art und Weise raus. Bei der Wärmepumpe kann ganz schön viel schief gehen auf der ganzen Kette, weil im schlimmsten Fall läuft nur der Heizstab. Das heißt, ich mache aus einer Kilowattstunde Strom nur eine Kilowattstunde Wärme und ich merke es nicht. Weil der Mieter wird sich nur dann beschweren, wenn es nicht warm genug im Gebäude wird. Und das ist leider auch noch so ein bisschen das Thema, was wir heute bei vielen Wärmepumpen sehen, dass die im Betrieb einfach sehr, sehr schlecht laufen. Das heißt, ein Hybridsystem ist der Deckungsanteil der Wärmepumpe viel zu gering. Dort sind, wenn fossile Erzeuger dabei sind, häufig deren Anteil einfach noch dominant oder viel zu hoch. Und auch die COPs, die wir sehen, sind häufig, also der Wirkungsgrad, wie viele Einheiten Wärme bekomme ich aus einer Einheit Strom, sind leider auch, glaube ich, noch nicht ganz dort, wo viele Hersteller das versprechen, weil die Temperaturniveaus noch zu hoch sind, die dort gefahren werden oder die Wärmepumpen vielleicht auch hydraulisch nicht korrekt eingebunden sind.
Also auch da noch eine Menge Möglichkeiten zu optimieren. Das letzte O bei Othermo, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr sammelt ja täglich Unmengen von Daten, auch jetzt schon aus den Heizungskellern in der ganzen Republik. Geht es bei euch dann auch künftig stärker Richtung Datenmanagement und KI? Also was passiert dann mit den Daten, die ihr sammelt?
Absolut. Als ganz grobe Referenz, wir speichern aktuell pro Minute so um die 400.000 Datenpunkte ab aus den Heizungsanlagen. Und das ist natürlich ein ganz schön großer Datenschatz, wo wir uns teilweise selber noch ein bisschen die Frage stellen, wo können wir welchen Mehrwert damit heben? Das heißt, auch da sind wir noch auf der Reise. Aber da gibt es sehr, sehr spannende Use Cases, die man auch jetzt schon damit heben kann. Gutes Beispiel sind zum Beispiel Drucksensoren. Und viele Heizungsanlagen haben einen Drucksensor intern verbaut. Und diese Information kann man zum Beispiel auch ganz gut nutzen, um sich einfach schon ein bisschen auch vorausschauend anzuschauen, was passiert denn mit dem Druck in dem Gesamtsystem. Und gerade in vielen älteren Gebäuden gibt es Mini-Leckagen irgendwo im Gebäude. Das heißt, es geht kontinuierlich ein bisschen Wasser verloren. Und das führt irgendwann dazu, dass die Heizung nicht mehr anspringt, weil die sagt, oh, hier ist der Druck im Gebäude zu gering. Und dann habe ich wieder einen Notfalleinsatz, weil dann wird das Gebäude kalt. Das Charmante ist, diesen Abfall des Drucks kann man natürlich in der Zeitserie sich sehr, sehr genau anschauen. Das heißt, man sieht im Verlauf der Zeit, hier fällt der Druck immer weiter ab. Wenn ich das prädiktiv mache, dann habe ich keinen Notfalleinsatz mehr, weil die Heizungsanlage ausgefallen ist, sondern ich kann vorausschauend dem Lehrling einen Schlauch ins Auto schicken und ihn zu meinen 5 Standorten schicken, wo ich das Thema gerade habe, und habe damit dann wieder 5 Notfalleinsätze vermieden. Das ist ein relativ einfaches Beispiel, was aber nur zeigt, wie viel Mehrwert tatsächlich in diesen Daten noch liegt, der gehoben werden kann.
Also Predictive Maintenance ist bei euch ein Thema?
Beispielsweise, genau. Ja. Da gibt es viele weitere Themen, die spannend sind. Die Nutzung von Wetterprognosen beispielsweise. Wenn ich heute schon weiß, dass es heute Mittag sehr, sehr warm wird, dann muss ich vielleicht gar nicht heizen, bis ich zur Heizgrenze komme, sondern kann vorausschauend schon die Heizleistung oder den thermischen Eintrag ins Gebäude reduzieren.
Predictive Maintenance wäre ja auch anschlussfähig an Facility Management. Jetzt ist das im Bereich Wohnen ja eher durch den Vorort-Hausmeister oder den Techniker abgedeckt. Wohnen ist ja nicht die einzige Assetklasse, die Energie im Gebäude in Form von Wärme braucht. Gibt es da Überlegungen zu sagen, oh ja, Büros, Industriehallen, wie auch immer, haben auch Potenzial, ihre Energieerzeugung zu optimieren?
Definitiv. Das sehen wir tatsächlich auch bei mehreren Energieversorgern schon, die ebenfalls unsere Lösung im Einsatz haben, dass dort gerade auch in komplexeren Anlagen das Zusammenspiel der Komponenten häufig nicht funktioniert oder nicht optimal läuft. Der Klassiker ist so ein bisschen die Klimaanlage, die gleichzeitig mit dem Heizbetrieb oder mit dem Heizkörper läuft. Das Thema birgt auch signifikantes Optimierungspotenzial, gerade auch im Hinblick auf die sich verändernden Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft, wo wir vielleicht mit dynamischen Strompreisen eine Lastverschiebung herbeiführen wollen, dass wir sagen, wir lassen zu unterschiedlichen Zeiten die Erzeuger laufen. Oder beispielsweise, wenn man sich den Markt der Nahwärme- bzw. Fernwärmenetze anschaut, die bis 2030 die ersten Dekarbonisierungsschritte unternommen haben müssen, beziehungsweise einen nicht ganz unerheblichen Anteil aus erneuerbaren Energien erbringen müssen und Stand heute häufig noch einfach basierend auf Blockheizkraftwerken und Gaskesseln unterwegs sind. Und diese Anforderung, dort einen höheren erneuerbaren Anteil reinzubringen, birgt natürlich auch die Chance, das wirtschaftlich zu nutzen und eine Intelligenz mit reinzubringen. Das heißt, nicht klassisch auf einer klassischen Regelstrategie mit Temperatursensoren zu arbeiten, sondern vorausschauend sich anzuschauen, wie wird denn das Wetter, wie sind die Preise beispielsweise am Markt, wie sind meine Außentemperaturen, wenn ich eine Luft-Wasser-Wärmepumpe betreibe, um dort halt eben die optimale Betriebsstrategie zu identifizieren und die dann dynamisch auf den Anlagen umzusetzen.
Jetzt habe ich mit der technischen Optimierung, die ihr bietet, mit dem Gateway und möglicherweise einem Interface, was ich als Nutzer dazu bekomme, wieder ein Baustein im gesamten Gebäude. Das ist dann das Thema Heizung und dann habe ich vielleicht noch andere Bausteine, die Thermostate und was weiß ich. Ist das nicht hilfreicher zu sagen, ich binde das irgendwie in ein größeres Gebäudemanagementsystem mit ein, in ein Gebäudebetriebssystem?
Bei großen Liegenschaften ist es mit Sicherheit zielführend, tatsächlich zu sagen, ich versuche alles zu integrieren. Die Schwierigkeit, die ich so ein bisschen sehe, ist, wenn wir jetzt wieder versuchen, perfekte Lösungen zu schaffen, dann stehen wir uns die nächsten 5 Jahre wieder selber im Weg rum. Das heißt, gerade bei den ganzen Immobilien, die wir in Deutschland haben, die aus den 60er, 70er Jahren irgendwo kommen, dort jetzt mal die ersten Schritte zu unternehmen, die ersten Einsparungen zu realisieren, die heute schon da sind, und nicht nochmal 5 Jahre zu warten, bis die Technologie sich wieder einen Schritt weiterentwickelt hat, kann man machen, aber warum sollte man die 20% jedes Jahr auf der Straße liegen lassen? Ich glaube, hier muss auch noch mal ein bisschen differenziert werden zwischen wirklich großen neuen Gebäuden, wo man wahrscheinlich auch mit von Tag 1 an mit sehr, sehr viel Technik reingeht oder rangehen kann, und dem Bestand, wo es darum geht, praktikable, einfache Lösungen zu finden, um überhaupt das Gebäude mal rudimentär digitalisiert zu bekommen.
Also, wenn ich dich richtig verstehe, jetzt die ersten Schritte machen, um die Zeit noch zu nutzen, und dann sehen, was entwickelt sich in der Zwischenzeit, wie kann ich möglicherweise meine Thermolösung in ein größeres Gebäudebetriebssystem einbringen über eine Schnittstelle. Das wird sich dann entwickeln, aber bis dahin hat man schon mal große Effekte erzielt.
Das ist zumindest das, was wir beobachten, dass tatsächlich alle Anbieter, die ansonsten noch im oder am Gebäude dran sind, natürlich auch in Konnektivität investieren, ja, oder diese Konnektivität bereitstellen. Ganz gutes Beispiel in der Wärmekette sind natürlich die smarten Raumthermostate, die, glaube ich, eine sehr spannende Ergänzung sein können. Es muss klar sein, dass man nicht irgendwie 20% im Keller sparen kann und 20% oben nochmal, aber man natürlich viele Sekundäreffekte auch nochmal mitnimmt. Also das Thema gerade Mieterzufriedenheit, Versorgungssicherheit im Gebäude, Reduktion der Beschwerden. Von daher, ich glaube, eine Kombination dieser Lösungen bietet tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Potenzial.
Jetzt ist es ja so, dass aktuell alle über künstliche Intelligenz sprechen und das ist das neue Buzzword. Ihr habt eine Menge Daten, es gibt diese künstliche Intelligenz. Was kommt dann noch von Othermo?
Ich glaube, Stand heute wird ja das häufig mit, ja, landläufig ChatGPT irgendwo in Relation gesetzt. Das heißt, dass ich mit meiner Heizungsanlage sprechen kann, weiß ich nicht, ob es da den echten Mehrwert daraus gibt oder ob das so spannende Dialoge werden. Aber ich glaube, die Technologie lässt sich an vielen Stellen sinnvoll integrieren und dann tatsächlich auch wiederum nutzen. Also gerade das Thema, den Betrieb oder eine Störmeldung vielleicht nochmal mit zusätzlichen Informationen anzureichern. Dort ist sowas beispielsweise sehr, sehr spannend. Den größten Mehrwert sehen wir aber tatsächlich auf der datenverarbeitenden Seite, also in Vorhersage-Prognose-Algorithmen beispielsweise, die es uns ermöglichen. Gutes Beispiel sind zum Beispiel PV-Anlagen auf dem Dach, die vielleicht eine lokale Verschattung nochmal haben, wo ich vielleicht einen Bewuchs durch einen Baum vor dem Gebäude habe. Das beispielsweise automatisiert zu erkennen und dann in den lokalen Solarprognosen mit zu berücksichtigen, dort sehen wir einen sehr, sehr hohen Mehrwert in der Nutzung von künstlicher Intelligenz.
Also praktisch aus den Zeitreihen, die ihr von so einer PV-Anlage zieht, seht ihr immer, wenn die Sonne scheint, wird die Leistung ein bisschen weniger. Das heißt, in der Nähe steht ein Baum, der wächst und mehr Schatten spendet. Und dann nach 6 Jahren wird dann der Auftrag ausgelöst an den Holzfäller.
Genau, bitte einmal den Baum einmal ein wenig einkürzen. Ja. Genau.
Okay, also das sind Anwendungen, die ihr so, nicht das konkret, aber eure Richtung ist eher zu sagen, wir schauen in die Daten und gucken, was wir auch in Richtung Vorhersagen aus den Daten rausholen können, beispielsweise jetzt schon den Serviceauftrag auslösen, tauscht die Pumpe aus oder?
Beispielsweise, genau.
Dennis, jetzt zum Abschluss für dich noch die Frage, wie sieht für dich der Heizungskeller der Zukunft aus?
Der Heizungskeller der Zukunft wird auf jeden Fall nicht auf fossilen Brennstoffen basieren, sondern wir werden im Laufe der nächsten Jahre eine Transformation hin zu mehr Fernwärme sehen und mehr Wärmepumpen sehen. Bei Fernwärme sehe ich noch die große Herausforderung, wo kommt dort tatsächlich die Energie her? Weil nur dadurch, dass ich jetzt einen Fernwärmeanschluss für mein Gebäude nutze, habe ich das Problem ja erstmal nur verlagert. Dort sehe ich für die Energieversorger gerade eine sehr, sehr große Herausforderung noch. Ich glaube, das Thema Optimierung und Intelligenz im Betrieb der Heizungsanlage wird immer mehr Einzug halten. Wärme ist ein sehr günstig zu speichernder Energieträger und ich kann dort sehr hohe Flexibilitäten im Gebäude nutzen oder mir die ja nützlich machen. Und ich glaube, das werden wir im Laufe der nächsten Jahre immer, immer stärker sehen, dass der Heizungskeller tatsächlich so ein bisschen zu einer Energiedrehscheibe im Gebäude wird. Ich kann dort sehr einfach überschüssigen PV-Strom beispielsweise aufnehmen. Ich kann dort günstigen Börsenstrom vielleicht erstmal zwischenpuffern. Ich kann vielleicht meine Wärmeversorgung ein wenig reduzieren, wenn die Preise sehr, sehr teuer sind. Das heißt, das Thema, wir bezeichnen es immer wieder als Energiemanagement oder Energiemanagementsystem im Heizungskeller, ist, glaube ich, in Privathäusern schon sehr weit fortgeschritten. In der Wohnungswirtschaft oder auch in vielen kommerziellen Gebäuden dagegen eher noch so ein bisschen das Stiefkind. Ich glaube, dort beginnt die Reise gerade erst, bietet aber ein sehr, sehr hohes Potenzial für die kommenden Jahre.
Eine Nachfrage noch. Jetzt hilf unseren Hörerinnen und Hörern mal zu verstehen, warum Wärme einfach zu speichern ist und warum das so sehr praktikabel ist. Ich nehme gerade den Solarstrom, den ich erzeuge, und speichere ihn. Nehme ich dann den Solarstrom und heize damit mein Wasser auf und auf 100 Grad und kann das irgendwann wieder in Strom wandeln?
In Strom zurück wahrscheinlich eher nicht, aber typischerweise habe ich ja, wenn ich eine zentrale Warmwasserversorgung im Gebäude habe, so oder so schon dort einen großen Speicher stehen für Warmwasser. Und jetzt kann ich mir natürlich die Überlegung stellen, speise ich den Strom für wenige Cent ein oder substituiere ich damit beispielsweise meinen Gasanschluss oder meinen Gaseinkauf. Und dann kann das beispielsweise ein spannendes Thema sein, den Strom erst gar nicht mehr einzuspeisen, sondern tatsächlich damit die Gasversorgung zumindest temporär zu substituieren. Und am Ende des Tages landet der Strom dann beispielsweise in meinem Warmwasserspeicher, vielleicht gibt es dort einen Pufferspeicher, vielleicht ist es ein Gebäude, was thermisch aktiviert werden kann. Das heißt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man die Wärme lokal im Gebäude dann nochmal zwischenspeichern kann und somit sinnvoll erneuerbare Energien integrieren kann.
Der Heizungskeller der Zukunft ist einer ohne fossile Brennstoffe?
Absolut.